Deutschlandfunk, Kultur heute.
In unserer Serie Wendepunkte, da geht es heute um eine medientechnische Revolution. Johannes Gutenberg mechanisierte einen Handwerkszweig, indem er den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand. Er baute keinen Kopierer, aber eine Art frühe Datenverarbeitungsanlage, die 1454 eins der schönsten Bücher der Welt möglich machte, die B42, die Gutenberg-Bibel. Gedruckte Bücher, deutsche Bibeln, die gab es ja auch schon vor ihm. Deshalb ging die Frage an Stefan Füssel. Er ist Direktor des Instituts für Buchwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Ihn habe ich gefragt, was kommt denn durch Gutenberg in die Welt, das vorher nicht schon da war?
Das Entscheidende ist natürlich, dass sie jetzt in einer ganz anderen Auflage verfügbar sind. Man könnte das vielleicht so formulieren, dass jetzt eine Teilhabe an dem Wissen dieser Bücher möglich wird, was bis etwa um 1450 nur in Schreibstuben von Klöstern verborgen geblieben und nur für einige zugänglich gewesen ist.
Heinrich Heine nannte Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, den Mainzer Teufelsbanner. Was meint er damit? Er meint, dass er anstelle des Schwarzpulvers die Druckertinte dazu genutzt hat, das Diabolische der Dummheit zu vertreiben, also die dicken Mauern der Macht einzureißen. Was bedeutete das, Sie haben es schon angedeutet, für den Umbau auch der Öffentlichkeit?
Ja, man kann das mit einem anderen Zitat von Lichtenberg vielleicht noch ergänzen. Mehr als das Blei in den Kugeln, was in dieser Zeit ja nun neu gegossen wurde, hat das Blei im Setzkasten die Welt verändert. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir nicht nur im Bereich der Theologie, die ein ausgesprochen wichtiger Faktor auch durch die Gutenberg-Bibel, die Verfügbarkeit eben auch von theologischen Texten, Messbüchern und so weiter, die Kirche sofort erkannt hat, was dieses neue Medium mit sich bringt, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, einmal in den Universitäten, die aufgeblüht sind. Mit der Erfindung des Buchdrucks und der Verfügbarkeit von Wissen ist es in Mitteleuropa geradezu zu einer Explosion von Universitätsgründungen gekommen. Wir haben also Freiburg, Trier, Mainz, Basel, Venedig innerhalb von 10, 15 Jahren. Das heißt, wir haben dort eine weitere Verstärkung des Zugangs und dann eben auch eine Nachfrage nach Studierenden. Und drittens, und das ist etwas, auf was Sie jetzt schon angespielt haben, natürlich auch das Wissen, was vorher nur in Kräuterlehren zum Beispiel für wenige zur Verfügung standen, in Hebammenratgebern, in Rechenlehren, jetzt auf einmal in einer hohen Auflage im Prinzip jedermann zur Verfügung stand. Und in der Wechselwirkung mit einem deutlichen Ansteigen des Schulunterrichtes kann man tatsächlich von einer Bildungsrevolution sprechen.
Was ist das Besondere an der Gutenberg-Bibel?
Die B42, weil es eine Bibel mit 42 Zeilen pro Seite ist, das ist also eine Fachbezeichnung. Es ist das Wichtige, dass das wichtigste Buch der Christenheit, das heißt des Abendlandes, das erste gedruckte Buch von Bedeutung ist. Das gleichzeitig ein typografisches Meisterwerk, was bis heute eigentlich nicht übertroffen ist. Und drittens vor allen Dingen haben wir jetzt eine Textausgabe der lateinischen Bibel, die zum ersten Mal in der mitteleuropäischen katholischen Kirche, müssen wir sagen, wir haben ja noch keine Kirchentrennung zu dem Zeitpunkt, zu der entscheidenden Textgrundlage geworden ist. Das heißt, vom Prinzip her konnte dieser identische Text in jeder Diözese des Abendlandes sofort verfügbar werden. Und es ist ja das Wichtige eben auch für eine Kirche, dass überall sowohl die Messtexte als natürlich auch die biblischen Grundlagentexte vorhanden waren.
Herr Füssel, ich würde gerne einen anderen Punkt noch stark machen. Sie haben jetzt sehr stark betont die Textgrundlage. Ja. Es ist aber auch doch ein Renaissance-Ideal an Schönheit. Ich meine, die ist einfach bestechend elegant gesetzt und ein wunderschöner Anblick auch. Das soll man ja auch nicht unterschlagen.
In keinem Fall. Darum hatte ich versucht, den Hinweis schon zu geben, dass sie ein typografisches Meisterwerk ist. Wir können an dieser ersten gedruckten Buch von Bedeutung tatsächlich sehen, was dieser Buchdruck kann. Es war auf der einen Seite eine Nachahmung einer Handschrift. Aus der Missalschrift, also das sind die Schriften, in denen liturgische Texte geschrieben wurden, wurde jetzt eben eine Textura, das kann man übersetzen von Textil, eine gewebeartige Schrift. Jeder Buchstabe ist mit dem anderen verbunden.
Ligaturen Ganze, sind das, die sogenannten?
Unter anderem, das sind Ligaturen, zusammengebündelte Buchstaben, die drin sind. Es sind Anschlusszapfen an den einzelnen Buchstaben. Also man kann in Schwärmen kommen, wenn man sich als jemand, der sich mit Schrift, Schriftgeschichte, Schrift Darstellung beschäftigt und das Ganze bis heute. Es sind sehr viele Abbreviaturen, Abkürzungen, die aufgenommen werden. Das heißt, hier ist ein ganz hoher philologischer, theologischer, typografischer Aufwand getrieben worden, um wirklich das schönste gedruckte Buch bis heute als erstes gedrucktes Buch vorzustellen.
Sie kennen natürlich den berühmten Aufsatz von Marshall McLuhan aus dem Jahr 1962 über die Gutenberg-Galaxis, wo er unter anderem auch sagt, die Schreibkultur kannte weder Autoren noch Lesekreise, wie sie der Buchdruck geschaffen hat. Das heißt, durch Gutenberg ändert sich die Öffentlichkeit, Autoren werden identifiziert, Leserkreise entstehen, Ablassbriefe, Flugschriften, Thesenanschläge werden möglich.
Das kann man mit diesen Worten von Marshall McLuhan auf einen Punkt bringen und zusammenstellen. Wir haben tatsächlich die zweite Medienrevolution überhaupt. Als erste Medienrevolution bezeichnet man in der Geschichte die Erfindung der Schrift. Und das geht vom 4. bis 1. Jahrtausend vor Null. Mit der Schrift war es ja möglich, etwas nicht nur mündlich zu tradieren, sondern auch über Grenzen und über Generationen hin zu verbreiten. Und der zweite wichtige Schritt, den wir jetzt Gutenberg verdanken mit der zweiten Medienrevolution, die sofort von den Zeitgenossen erkannt wurde, war, dass man dieses Wissen jetzt prinzipiell jedermann und jeder Frau zur Verfügung stellen konnte und damit auf diese Art und Weise auch die Möglichkeit hatte, selbst Texte zu überprüfen. Und insofern ist auch das gerade das populäre Wissen, was damit aufgekommen ist, so wichtig. Denken Sie an das berühmte Rechenbüchlein von Adam Riese, nur um so etwas Plakatives zu sagen. Weit verbreitete Medizinratgeber, die aus den Kräuterlehren heraus entstanden sind. Wir haben einen Hebammenratgeber, der Wissen aus der arabischen Welt, das 1300 Jahre verborgen geblieben ist in Bibliotheken, nun auf einmal den Begleiterinnen der Geburt von Frauen, also den Hebammen, Ratschläge gegeben hat, wie man die Kindslage verändert, Stillratgeber und so weiter, um mal ein wirklich sehr populäres Medium zu nennen. Und als nächstes dann wirklich die Massenkommunikation. Das heißt, dass man in Einblattdrucken, den Vorläufern der heutigen Zeitung, tatsächlich punktuelle Nachrichten verbreiten konnte. Das heißt, direkt mit Gutenberg ist die Zeitung eben auch erstanden, die dann im Laufe des 16. Jahrhunderts durch die vielen Flugblätter der Reformation sich tatsächlich verstetigte und nicht mehr nur eine Einzelnachricht war, sondern ab 1605 dann eine periodisch erscheinende Organ war, also eine Zeitung und ab 1650 dann die Tageszeitung. Das heißt, alle diese Mittel der Verbreitung des Wissens für jedermann und jeder Frau sind mit Johannes Gutenberg in die Welt gekommen.
Wir kennen jetzt also Autoren mit Namen. Dadurch kommt also, Sie haben es gerade beschrieben, Öffentlichkeit, aber auch moderne Identität in die Welt.
Auf jeden Fall. Und es entsteht zum Beispiel bei diesen Büchern nach 20 Jahren, also 1470, 80, entstehen die Titelblätter. In einer Handschrift haben sie kein Titelblatt, weil eine Handschrift wird von jemandem in Auftrag gegeben, entweder einem Kloster, einem Fürsten, einem Stadtrat, der einen bestimmten Rechtstext, einen theologischen Text und so weiter wünscht. Und genau den bekommt er. Ein Titelblatt muss erst dann entstehen, wenn es wir einen Handel haben, der sich entwickelt und mehrere dieser Stapel von Büchern, die nebeneinander. Eine ganz einfache Überlegung, an die man zunächst nicht denkt. Und jetzt haben wir ein Titelblatt und auf dem Titelblatt steht, das sind die Texte, zum Beispiel von der lateinischen Antike, die durch die Renaissance wieder entdeckt wurden. Jetzt haben wir einen Cicero oder wir haben einen Vergil und wir haben dann auch mal auch die deutschsprachigen Autoren, auch die Minnesänger oder Vergleichbares, was vorher gar nicht im Mittelpunkt gestanden ist. Wir haben ein Autoren-Selbstverständnis, wir haben Verleger, die ein bestimmtes Programm ausarbeiten und wir haben Käufer, die gezielt suchen. Das heißt, der Mündige, für die Zeit kann man das natürlich nur in Relation sehen, der mündige Leser und Käufer entsteht.
Sagt der Buchwissenschaftler Stefan Füssel aus Mainz und er hat auch ein günstiges zweibändiges Faksimile der Gutenberg-Bibel herausgegeben. Ganz umsonst ist es aber zu haben unter www.gutenbergdigital.de.